Inken und Alo, ja, die haben derbe Themen. Inken und Alo, was dich bewegt. Ja. So einfach.
Morgen.
Morgen. Na, bist du im Fussifieber?
Bist du, was? Bist du im Fussifieber? Im Fussifieber.
Ja. EM-Fieber.
Ich bin total im EM-Fieber. Also im Gegensatz zu dir bin ich Ultra geworden, würde ich sagen. Ich habe jeden Tag jetzt Fußball geguckt.
Das ist eh so eine Sache, dass dir, glaube ich, nicht so ganz klar ist, inwiefern du Fußballfan bist.
Ja, ja, das hast du mir gestern schon erzählt. Ja, das werden so, wir jetzt hier auch nicht öffentlich diskutieren.
Doch, doch. Nee, du bist Ultra. Nee. You were born Ultra.
Nee, nee, das ist absolut nicht richtig.
Gut, also zumindest unser Sohn ist Ultra.
Ja. Absolut.
Da können wir uns drauf einigen. Man könnte auch sagen, okay, von mir hat das nicht, aber egal, davon wollten wir jetzt abgehen. Nee, macht Spaß. Also wenn ich nach Hause komme, dann ist hier Fußballstimmung und ich hatte mir schon ein Stirnband gekauft.
Richtig, mit Deutschlandfahne.
Mehr so fürs Fremdschämen.
Ja, hat aber nicht geklappt.
Weil meine Rübe zu dick ist. Schade.
Ich glaube, dass irgendeins der Kinder es auch schon entsorgt hat.
Ja, vorsorglich.
Damit, genau.
Damit ich nicht auf weitere Ideen komme.
Ja, und ich wollte eigentlich Fähnchen kaufen fürs Auto, und zwar aus nostalgischen Gründen, weil wir, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, was das war, 2014.
14 oder so, ja.
Glaube ich.
14,
genau.
Haben
auch
wir
Fähnchen,
gewonnen.
Ja, auch Fähnchen am Auto hatte. Die waren überall ausverkauft. Jetzt habe ich so eine Girlande, aber die hält irgendwie nicht. Naja, gut. Nicht
so schlimm. Also man hängt sie innen und wir haben so hinten so bekloppt verdunkelte Scheiben. So, das war...
Ja, weil wir so ein krasses Auto fahren mit verdunkelten Scheiben.
Klar, unsere Limousine und George versucht immer, die Wimpeln da reinzukriegen, aber es fällt wieder runter.
Ja, unsere Nachbarin sagte neulich, oh, habt ihr ein neues Auto? Alos Antwort, nein, wir haben es gewaschen. Das ist mehr so, das ist mehr so, wie unser Auto aussieht.
Ja.
Das wird jetzt noch gefahren, bis es nicht mehr fährt und dann wird kein neues mehr angeschafft.
Dann Fahrrad.
Ja.
Okay, machen wir so.
Okay.
So, worüber reden wir denn heute?
Über die Hocke.
Yes.
Eine verrückte Sache.
Yes.
Fast so gut wie Kniebeuge.
Ja, ja, korrekt.
Ja.
Geil.
Korrekt.
Im Englischen sogar das Gleiche.
To squat. Im Englischen? Ach so.
To squat ist im Englischen sowohl die Hocke als auch die Kniebeuge.
Guck an. Hat sich einer was bei gedacht.
Guck an, das Mensch. Ist ja Mensch, das liegt das ja nah beieinander, die Geschichte.
Also Wahnsinn. Nee, gibt's ja gar nicht. Wir haben lange hin und her überlegt, ob wir das machen oder nicht als Thema diese Woche, weil wir es als Thema auf Instagram haben und wir ja uns neuerdings, vielleicht ist es schon mal jemandem aufgefallen oder wir haben es auch schon mal gesagt, aber so ein bisschen versuchen abzustimmen und ein bisschen die Themen zu koordinieren auf den verschiedenen Kanälen. Und deshalb haben wir das länger diskutiert, ob wir das machen wollen. Aber weil du eigentlich dachtest, es könnte langweilig sein. Und,
ja, ich finde es geil. Ich steige da gerne tief ein,
genau.
Sozusagen. Aber ich habe mich gefragt, ob das interessant ist, über die Hocke zu reden. Aber ich finde, so wie wir das jetzt vorbereitet haben, ist eigentlich ziemlich geil. Also.
Ja, genau. Deshalb haben wir uns das heute überlegt, dass wir das ein bisschen anders machen als sonst. Und nicht jetzt einen Professor... biomechanischen Vortrag von Herrn
Alu.
Von Herrn Dr. Professor Alu hören. Genau, und deshalb steigen wir ein in Kommentare von euch, nämlich das Thema Hocke ist das. Stopp. Es gibt ein Reel, das erfolgreichste Reel, was viral gegangen ist, nämlich fast.
1,2.
Also über 1 Million Views hat, ist zum Thema Hocke. Und da gibt es ganz viele Kommentare darunter, die irre spannend sind. Und nehmen wir uns ein paar vor und erklären anhand eurer Fragen dieses Thema. Erstmal ist ja die Frage, warum reden wir überhaupt darüber? Warum bist du auf die Idee gekommen, so ein Reel zu machen? Was soll das eigentlich?
Ja. Also, ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. So basic ist es. Es ist so, muss man können. Also, einer der einfachsten und klarsten Gedanken, die es im Training gibt, ist, eine volle Bewegungsamplitude dass sich die Gelenke und Muskeln über den vollen Weg des Gelenkes bewegen können, ist eine gute Sache. Mhm. Und es gibt auch den Satz, benutze es oder verliere es, use it or lose it. Und es ist für den Körper wichtig, wenn ich so sage, komme ich schon blöd vor, es ist wichtig, die Hüfte, das Knie und das Sprunggelenk über die volle Range of Motion, so, also Englisch für Bewegungsamplitude, ROM, bewegen zu können. Mhm. Ist so, jeder würde nicht denken, dass irgendwer sagt, ja, nee, doch nicht.
Nee, klar, aber man macht sich darüber ja keine Gedanken. Also,
genau, also
ich sage jetzt nicht in meinem Kopf so, was wäre das, Physik. Ja. Ich sehe meinen Körper als ein, weiß ich nicht, die Hüfte sozusagen wie beim Playmobil-Männchen und ich verstehe, dass in jedem Winkel sozusagen das Gelenk benutzt werden muss.
Genau.
Das ist ja nichts,
also
wo ich
ist,
mir Gedanken drüber
mache. Wenn ich mir meinen Arm angucke, das ist immer das Beispiel für alles eigentlich, Ellenbogen. Ich strecke meinen Arm und dann beuge ich meinen Ellenbogen und dann ist das die volle Range of Motion. Und es ist wichtig und gut, alle Winkel da regelmäßig zu nutzen. Mhm. Denn dafür ist der Körper gebaut. Wenn ich es nicht tue, dann werden die Gelenke und die Muskeln und die Sehnen schwächer. Ich kann nicht mehr voll bewegen und das führt früher oder später zu Problemen, weil irgendwann brauche ich diese Winkel.
Ja.
Und selbst wenn ich den Winkel speziell nicht brauchen würde, werden schlicht die Muskeln und Gelenke so viel schwächer, dass es früher oder später wehtut.
Und die Versorgung, alles drumherum, ja.
Genau. Das Blut fließt nicht, die Lymphe fließt nicht, alles wird eingeschränkt, die Nerven kommen nicht glatt durch, so. Und dann kann ich mir vorstellen, meine Hüfte, wenn ich stehe, ist die Hüfte fast gestreckt. Mhm. Und wenn ich meine Hüfte beuge,
Wenn ich das Klappmesser mache,
dann ist meine Hüfte gebeugt. Oder wenn ich mein Knie hochziehe oder so. Und
stimmt. Knie hochziehen mache ich häufiger als Klappmesser.
Klappmesser, ja, das ist so ein Fitness-Ding. Ja. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal ein Klappmesser gemacht habe.
Nee, ich auch nicht. Aber
ja, genau.
Es war auf jeden Fall immer so eine Übung, die
fürchterlich.
Ich nicht so gerne mochte.
Nee, ist fürchterlich. Naja, aber also stehen ist fast gestreckt und das Gebeugte kommt bei vielen nicht vor. Es wäre zum Beispiel auch so eine Embryo-Haltung am Boden, also wenn man so auf den Knien liegt oder so. Und mit dem Knie ist genau das Gleiche. Wenn ich stehe, sollten die Knie gestreckt sein. Anderes Thema, aber die Knie sollten gestreckt sein, nicht leicht gebeugt, gestreckt sollten sie sein, ja. Und wenn ich das Knie beuge, dann ist es so wie anwinkeln oder sowas. Und naja, wenn ich das beides gleichzeitig mache, dann ist es eine Hocke. Ist halt so,
ja.
Jo, fertig.
Und es ist außerdem vorgesehen, diese Position ist außerdem vorgesehen, weil sie noch eine zweite Funktion hat.
Stuhlgang.
Nämlich eine volle Entleerung des Darms. Es ist die Position, in der ich
auf Klo gehe.
Genau.
Also
auch den Darm am besten entleeren kann.
Genau. Menschen sind über Jahrmillionen, also auch ihre Vorläufer sozusagen, in der Position auf Toilette gegangen. Und wir haben den absurden Fehler gemacht, vor 100, 150 Jahren Toiletten zu bauen, die einfach zu hoch sind. Und damit kann erstens der Darm nicht mehr voll entleert werden, wieder ein anderes Problem. Aber man muss diese Position einfach nicht mehr annehmen. Also wenn du vor 200 Jahren keine Hocke konntest, dann warst du definitiv nicht mehr Teil der Truppe sozusagen, weil das geht nicht.
Also bis ins hohe Alter, so wie viel hohes Alter es da gab, war ich in der Lage, diese Position einzunehmen, weil sonst hätte ich nicht zur Toilette gehen können. Also
genau.
Die Toiletten waren einfach so gebaut. Ich habe es nochmal nachgelesen, irgendwann kam irgendeine englische Königin nach Deutschland und dann wurde die erste Toilette eingebaut, die eben auf dieser Sitzhöhe war.
Und Römer hatten auch mal so eine Phase, aber das waren halt einzelne Hochkulturen. So im Wesentlichen war es to squat im Wald, also einfach im Boden halt. Ne?
Ja.
Also so,
ja.
Naja. Und das war nötig und das ist einmal sozusagen das also Gesundheitliche, der Darm muss leer werden. Das Zweite ist, du bist nicht mehr Teil der Gruppe. Und das Dritte ist, dass die Hocke selber wichtige Dinge mit dem Körper macht. Das heißt also, wenn ich stehe, dann positioniert das im Laufe des Tages meine Hüfte etwas anders. Das heißt, mein Oberschenkel wird in der Hüfte nach vorne gedrückt. Und
in der Pfanne.
In der Pfanne, genau. Er wird vorgeschoben, das ist so. Das ist kein Problem in dem Sinne. Und die Hocke ist quasi die Gegenbewegung dazu. Das heißt, nur in der Hocke wird die Hüfte wieder richtig in sich positioniert. Also der Oberschenkelknochen in der Hüfte richtig positioniert.
Und also es ist wie eine natürliche Dehnung sozusagen.
Genau. Ja, und das ist einfach eine Bewegung, die der Körper den ganzen, sein Leben zyklisch macht sozusagen. Im Laufe des Tages Hüfte vor, im Laufe der Gegenposition wieder gegendrücken. Und im Liegen wird es komplett entlastet, so wie, keine Ahnung, morgens die Wirbel Körper aufgepumpt sind, da ist da mehr Flüssigkeit drin, im Laufe des Tages wird es wieder kleiner. Das heißt, die Flüssigkeit wird durch den permanenten Druck auf die Bandscheiben rausgedrückt und das ist ein wichtiger Teil des Austausches. Also so, das ist wichtig für die Versorgung der Bandscheibe, das soll so. Und genauso ist es auch mit der Hüfte. Die soll im Laufe der Bewegung vorgedrückt werden und dann im Laufe der Hocke wieder zurückgeschoben werden. Das sind wichtige Teile der Bewegung. Und jetzt ist es natürlich so, wenn man das nicht mehr macht, dann wird sie immer weiter nach vorne geschoben. Damit stimmt dann die Hüftposition nicht mehr. Damit gibt es ein Impingement, damit gibt es, keine Ahnung, was Leistenproblem, Durchblutungsprobleme, alles das. Das heißt, wenn das fehlt, entstehen Probleme. Mhm. Da entstehen noch tausend andere Probleme, weil man nicht mehr in der Lage ist, bestimmte Muskeln zu benutzen. Und das vielleicht größte Problem ist, was anstelle der Hocke getreten ist, nämlich das Sitzen.
Ja.
Das heißt also,
ein weiteres Mal das Sitzen.
Wieder einmal das Sitzen, genau. Und das Sitzen hat immense Probleme. Vor allen Dingen halt, dass der Mechanismus, den ich gerade beschrieben habe, nochmal verstärkt wird in die falsche Richtung. Das heißt also, durch das Sitzen, wenn ich den Druck auf die Rückseite der Oberschenkel gebe, wird der Oberschenkel erst recht vorne in die Hüfte gedrückt und nicht mehr rausgezogen. Mhm. Und
ich habe keine vollständige Darmentleerung.
Keine vollständige Darmentleerung. Und es ist auch so ein bisschen
Das scheint schwer zu sein.
Ja, wie heißt das, wenn man beim Sex nicht zum Höhepunkt kommt, sozusagen? Wie so coitus interruptus-mäßig, im Sinne von, der Körper will in die Hocke, aber man kurz stoppt. Davor stoppt man ihn. Und er ist so, wann kommt denn jetzt endlich die Erleichterung? Wann darf ich denn endlich locker lassen? Und es ist so, das Sitzen ist der Weg in die Hocke erzeugt sehr viel Spannung und genau da macht man Stopp und baut unglaublich viel Spannung auf, weil der Relief nicht kommt, weil das Loslassen nicht kommt.
Okay.
Und Sitzen ist wirklich wie, ist so wie aufstauen. Wann kommt die Erlösung? Kommt nicht. Ah, jetzt gleich? Ah, nee, doch nicht. Ah, schon wieder nicht. Okay, alles klar, machen wir 8 Stunden am Tag.
Ja.
Das heißt, die Spannung, die im Sitzen aufgebaut wird, geht immer höher und das Loslassen kommt nicht. Mhm. Das heißt, Hocke ist wichtig.
Okay, Hocke ist echt wichtig. Alles klar, okay. For our life müssen wir hocken. Okay, verstanden, alles klar. Gut, wir nehmen jetzt, wir haben uns die Kommentare unter dem Reel nochmal angeguckt und haben jetzt ein paar ausgesucht, die im Prinzip Einwände darstellen. Ja, also wir haben jetzt uns ein modernes Leben gebaut und machen das alles nicht mehr, was du gerade beschrieben hast. Und deshalb kommen wir nicht in die Hocke. Mhm. Oder es gibt Einwände, weil ich vielleicht irgendein anderes Problem habe. Mhm. Und da gehen wir jetzt einzelne durch. Also das ist nicht, ihr könnt jeden von diesen Kommentaren unter dem Reel finden, wenn ihr wollt. Wir haben uns das nicht ausgedacht.
Hast du verstanden?
Ja, super witzig, aber ich wollte eigentlich nicht drauf eingehen, weil ich es so dämlich fand. Aber
ja.
Okay.
Mhm, ja, deswegen habe ich es nochmal wiederholt.
Ja, cool. Ja,
okay.
Wie schön. Ja. Ach, herrlich. Ja. Ich schaffe die tiefe Hocke nicht, Bauch und Beine sind zu dick und außerdem tut mein Knie weh.
Ja.
Ach so, also nee, außerdem tut mein Knie schon nach einfachen Squats weh.
Ah, das ist nochmal anders. Okay, also erstens das mit dem zu dick. Ihr bitte nicht, weil das Extrembeispiel sind in dem Fall Sumo-Wrestler. Mhm. Die können mit ihren 250 Kilo
auch in die Hocke
hervorragend hocken. Insofern
ist das nicht sogar die Startposition der Kämpfe?
Ja, sehr. Ja, genau. Also gibt's nicht. Das heißt, es gibt nicht zu dick, sondern es gibt nur, du brauchst eine andere Position sozusagen und du hast es in der falschen Position probiert. Das heißt, die Hocke muss nicht so sein, überhaupt gar nicht, dass die Knie eng vor dem Bauch sind, weil dann würde natürlich eine Weichteilhemmung kommen, wenn man da Bauch und breite Oberschenkel, ich kann auch keine Hocke, wo ich die Knie vorne habe, weil meine Oberschenkel dick sind und meine Hüftform das nicht zulässt sozusagen. Das heißt, du kannst anfangen mit der Hocke in egal welcher Position, Hauptsache du kommst da irgendwie runter und gewöhnst dich an die verschiedenen Elemente. Da steckt ja eine Menge drin. Heißt, probier, steh breiter und probier aus, welche Position geht.
Knie erstens, nach außen?
Genau, Knie außen. Also das heißt, die Füße können anfangs auch raus. Da kann man dann später dran arbeiten. Aber dreh die Knie so weit raus, wie du willst, damit sich Oberschenkel und Bauch nicht ins Gehege kommen. Mhm. Erstens. Und zweitens.
Also Bauch in die Mitte und Oberschenkel rechts und links an der Seite.
Raus damit. Mhm. Genau, die beiden, wenn die sich ins Gehege kommen, fällst du um. Oder kommst du nicht runter? Also und was war das zweite? Knie tut schon bei Squats weh. So, das sind ja zwei tatsächlich dann doch unterschiedliche Dinge. Mhm. warum das Knie bei Kniebeugen wehtut, da gibt es 1000 Gründe für. Mhm. Der häufigste ist, dass man den Schwerpunkt in den Füßen nicht halten kann und die Knie zu weit vorschiebt. Also es ist jetzt nicht falsch, die Knie vorzuschieben, aber wenn es dir wehtut, dann ist das möglicherweise jetzt nicht die richtige Technik. Das heißt, beim Runtergehen könntest du versuchen, eher mit dem Becken zurückzugehen und nicht so sehr mit den Knien vor. Mhm. Das heißt, wie man die Bewegung beginnt, hat großen Einfluss. Da kann man jetzt auch nicht sagen, das muss so. Aber wenn dir das Knie wehtut, dann würde ich versuchen, eher mit dem Oberkörper nach vorne zu klappen und den Po nach hinten zu schieben. Also
um die Rückseite der Oberschenkel mitzunehmen.
Genau. Und es gibt nicht die Regel, dass beim Runtergehen in der Kniebeuge der Oberkörper gerade bleiben muss. Mhm. Sondern man kann vorladen, sich nach vorne lehnen, wie man lustig ist. Mhm. Und so kann man oft, wenn die Knie dann breiter stehen und der Schwerpunkt in der Mitte der Füße ist und du eher mit dem Becken nach hinten gehst, kann es sehr gut sein, dass dir das viel weniger im Knie wehtut. Und dann ist es aber auch so, also das wäre in der Kniebeuge. Das zweite wäre, wenn die Knie in der Hocke wehtun, dann ist es so, naja, die Hocke ist eine ordentliche Dehnung für die Knie.
Ja.
Das heißt also, das, was vorne übers Knie geht, wir sind die Patellasehne und der Ansatz vom Quadrizeps, wenn man die nie dehnt, dann ist das erstmal eine krasse Dehnung und das ist aber was Gutes. Und da muss man natürlich irgendwie das Maß finden zwischen, ich baller da voll rein und kann tagelang nicht mehr laufen, oder ich mache es vorsichtig, freundlich, gehe da ein bisschen rein und wenn es mir zu doll wird, dann gehe ich wieder weg und mache es aber ein paar Stunden später oder am nächsten Tag wieder. Also das wäre wohl sinnvoller, würde ich empfehlen.
Also richtig gut ist, wäre ja, wenn man da reinkommen will, so routinemäßig aufbauen, etwas, dass ich Dinge tue in der Hocke. Richtig?
What?
Naja, also sowas
wie... Ach so,
wie,
in der Hocke, ja. Sowas genau. Wie
Brawl-Star
spielen gibt es nur in der Hocke, quasi. So eine.
Wen? Was?
What?
Wovon sprichst du? Sowas also, gibt es in diesem Haushalt nicht.
Nein, nein.
Also wirklich.
Genau, also sowas wie...
Computerspiele.
Nee, würde ich nie machen. Jetzt muss ich aber klarstellen, dass ich nicht Brawl Stars
bin. Das lässt dein Ego nicht zu, ne?
Genau. Es gibt auch sozusagen, Computerspielen ist schon peinlich, aber dann auch die falschen Spiele. So.
Wie geil, das auch zu sagen. Klar, mich tot. Okay, alles klar.
Gut, anyway.
Ja, das, witzigerweise hatte ich nicht an Computerspiele gedacht, sondern
Instagram.
Weiß ich nicht, an irgendwelche, ja, wenn ich, ja genau, abends auf dem Handy zur also, Entspannung rumdrücke. In der
wir Hocken. Haben das gesagt, dass es eine super Sache ist, 5 Minuten am Tag zu hocken.
Ja.
Und es ist auch eine super Sache, daran zu arbeiten, dahin zu kommen. Das muss man nicht gleich schaffen. Wenn es nicht geht, dann ist vorbei sozusagen. Sondern es ist lohnenswert, das 5 Minuten am Tag zu machen. Und man kann das gerne erstmal stückeln und sagen, okay, ich versuche morgens 30 Sekunden, dann habe ich auch erstmal die Faxen dicke und dann versuche ich es mittags nochmal und dann habe ich auch komplett die Faxen dicke und dann versuche ich es am nächsten Tag wieder. Steigere das langsam, aber dieser 5-Minuten-Wert ist halt der Gedanke von, ich könnte das auch eine halbe Stunde. So, wenn man das 5 Minuten gemacht hat, dann kann man sich da nicht durchbeißen und mit ganz viel Spannung im Oberschenkel und Luft anhalten das schaffen, sondern 5 Minuten ist so lang, dass man das eigentlich auch länger kann. Und das ist das Ziel. Dass man, wenn jetzt einer sagt, so, nee, doch nicht 5 Minuten, edgy badge, 30, dass du sagst, ja, okay, gib mir was zu lesen.
Ja, ich lese jetzt schon in meinem Kopf die Kommentare, die sagen, was sollen wir eigentlich noch alles dreimal am Tag machen? Aber es ist natürlich so, dass man eigentlich sagen muss, okay, es ist die Zeit, die wir nicht in unserer unnatürlichen, modernen Welt verbringen, nämlich sitzend auf einem Stuhl vor einem Rechner, das wäre schon gut, wenn die länger ist. Aber bei unseren Leben, die so wahnsinnig schnell sind und so wahnsinnig stressig sind, ist das natürlich super schwer. Also man könnte sagen, ich gehe raus, mache morgens, gehe ins Licht, mach 3 Neuroübungen und hock 5 Minuten und trink dabei einen Kaffee.
Ja, könnte man beziehungsweise machen. Das eigentliche Ziel ist natürlich, dass die Stühle aus dem Büro kommen und da so eine Tonkiste hinkommt und man vorm Rechner halt hockt.
Hockt, ja. Okay, gut. Wir gehen mal weiter, weil wir haben ja noch ein paar.
Also wir haben noch ein paar.
Wir haben noch ein paar. In der Reha wurde mir genau diese Hocke ans Herz gelegt. Zurzeit bin ich aber so kraftlos in den Beinen, dass ich weder runter noch hochkomme, hatte 2 Bandscheibenvorfälle und bin aber bisher gut ohne OP durchs Leben gekommen.
Jo, auch das ist vielschichtig.
Okay.
gut.
Also, warum haben wir diese Kommentare rausgesucht, wenn die alle
viel zu tun, ist doch gut. Okay. Also, das erste ist kraftlos in den Beinen. Das heißt, wenn man den Gedanken hat, dass man nicht wieder hochkommt, dann ist natürlich mühsam. Nicht? Mhm. Also da wird man dann da nicht rein wollen. Und
sagt das Gehirn, schlechter ist unsicher.
Lass mal, weil du kommst wieder hoch. Ja. Ist ja ein berechtigter Punkt. Und was man dann machen kann, ist halt ähnliche Positionen erstmal angehen. Mhm. Das heißt, etwas, was dem ähnelt, ist zum Beispiel die Knie an den Oberkörper bringen. Und zwar in einer etwas seitlichen Position. Das kann man zum Beispiel machen, wenn man sich in diese Embryo-Position legt. Das heißt sozusagen Knie und dann mit dem Oberkörper auf die Knie legen. Mhm. Und dann könnte man
also seitlich liegen auf dem Fußboden, meinst du?
Nee, frontal. Also Knie auf dem Boden, so knien sozusagen. Und dann lege ich meinen Oberkörper auf die Knie.
Ah, okay.
Und das kann man dann auch machen mit breiteren Knien. Mhm. Das ähnelt dann zumindest die Hüftposition und ähnelt dann schon sehr der Hocker.
Okay.
Was auch eine gute Sache ist, die gleiche Geschichte sozusagen an der Wand zu machen. Mhm. Das heißt also, du lehnst dich an die Wand, stellst die Füße ein bisschen breiter als hüftbreit und vielleicht so 10 cm von der Wand weg und rutscht dann da runter. Mhm. Und dann kannst du nicht nach hinten umfallen. Das ist dann alles nicht so anstrengend. Und auch wichtig ist, dass man ja bei der Hocke in dem Sinne nicht gegenhalten soll. Das soll nicht anstrengend sein. Ich sehe das ja häufig, dass Leute dann da unten sehr doll anspannen und sagen, so nach dem Motto, schaffe ich 3 Minuten. Ja. Also man soll das nicht schaffen in dem Sinne, sondern es soll irgendwann locker werden.
Die unterste Position ist eigentlich, soll irgendwann mal Entspannung sein.
Genau, also wir reden über es gibt die aktive und die passive Hocke. Ja. Und die passive Hocke ist das, worüber wir reden.
Die tiefste Position.
Tiefste Position, locker lassen, nichts los. Und die aktive Hocke ist quasi die tiefste Position der Kniebeuge. Die unterscheidet sich nur dadurch, dass man die Knie nach außen drückt und den Rücken gerade macht, aktiv, und das war's. Ansonsten sind die gleich. Anyway, anderes Thema. Was man also machen kann, ist an der Wand runterrutschen und dann so tief, dass man da eine möglichst passive Position hat, weil man an der Wand gelehnt ist, und dann guckt man mal, was mit den Knien ist, mit der Hüfte ist und so weiter. Und irgendwann, wenn man nicht mehr kann oder da raus möchte, lässt man die Füße nach vorne rutschen und dann sitzt man auf dem Popo.
Und kann man es auch so machen, dass, wenn man das Gefühl hat, ich komme rein in die Position, also runter komme ich sozusagen, aber ich komme nicht rauf, dass ich erstmal einfach umfalle und mich dann irgendwie wieder hochwurschtel und dann einfach erstmal übe, nur runter zu gehen und in der unteren Position zu bleiben?
Ja, das geht, aber das empfinden viele als bedrohlich. Also dann aus der Position umfallen zu müssen, das ist ja dann ja meist nach hinten und so, das kommt nicht gut sozusagen, das finde ich nicht gut. Was da eher die Technik ist, also runtergehen in die Hocke kann man machen, indem man den Oberkörper nach vorne lehnt und die Knie nach außen und so weiter. Aber hoch kommt man eigentlich ziemlich leicht, wenn man weiß, dass man den Po zuerst hochschiebt.
Okay.
Das heißt also quasi Kopf über, also hier Köpfchen ins Wasser, Schwänzchen in die Höhe sozusagen, alle meine Händchen. Po hoch, Knie strecken, Kopf unten lassen, Hände am Boden lassen. So kommt eigentlich fast jeder raus.
Wieder hoch.
Genau.
Ja.
Und wenn man im Prinzip die Kreuzhebetechnik dann anstatt der Kniebeuge nutzt. Und das kann man fürs Erste gerne machen.
Okay, sehr gut. Der nächste Kommentar bezog sich auf: Ich bin 4 Wochen postpartum, spontan Geburt. Soll ich mit der Hocke starten oder doch noch lieber warten?
Ja, das ist die Logik von: Wie lange wartest du, um auf Toilette zu gehen? Also nein, nicht warten.
Auf keinen Fall warten.
Klar, es gibt Gründe, warum es nicht geht. Wenn irgendwas kaputt ist, verletzt ist, blutet, was auch immer, dann nicht. Aber eigentlich nicht. Mhm. Und da steckt ja auch das Thema Beckenboden drin, auf jeden Fall.
Da kommen wir, glaube ich, gleich noch zu.
Ja, da gibt es auch gar nicht so viel zu sagen. So, klar, muss man halten. So, das ist eine aufgezogene Position. Und
ich kann ja nicht in der unteren Position den Beckenboden anspannen, dann ist es ja nicht mehr entspannt, oder? Es geht ja darum.
Naja, aber das ist ja nicht 0 oder 1. Also er muss schon so entspannt sein, gespannt sein, dass man nicht unter sich lässt, nicht?
Ja,
also die Kontrolle muss da sein, und wenn die noch nicht da ist, dann muss man an seinem Beckenboden arbeiten. Also das heißt, wie immer zeigt eine Übung oder ein Training auch Schwachpunkte auf. Mhm. Und wenn du den Beckenboden nur im Stand halten kannst, aber in der Hocke nicht, dann ist das keine volle Funktionalität, die du aber brauchst.
Ja. Auch beim Laufen.
Auch im Stand, auch sonst. Und wenn es in der unteren Position ein Problem ist, also das ist jetzt nicht oft so, dass man dann direkt voll die Kontrolle verliert, aber so, dass man merkt, ah ja, das geht besser sozusagen. Mhm. Und dann kann man da schlicht Beckenbodenübungen machen, im Sinne von spannen, mehr spannen, weniger spannen, Kontrolle ausüben, dazu atmen. Das macht extrem Sinn, in der Position das zu kontrollieren, weil am Ende ist Stuhlgang oder auf Toilette gehen nichts anderes, als den Beckenboden zu kontrollieren, sozusagen.
Okay. Ich kann mittlerweile auf den Fersen sitzen, nachdem ich konsequent geübt habe, aber bei der Hocke bekomme ich die Fersen nicht an den Boden, da kippe ich nach hinten.
Auf den Fersen sitzen, also das heißt sozusagen, er oder sie kniet und kann sich dann draufsetzen. Das bedeutet also, du hast die Kniebeweglichkeit schon erzeugt, das ist sehr gut, aber in der Hocke kriegst du die Fersen nicht runter, fällst um, verstehe. Heißt, einer der einfachsten und wichtigsten und sinnvollsten Tipps, um in die Hocke zu kommen, erstmal ist die Fersen zu erhöhen.
Weil ich die Beweglichkeit im Sprunggelenk nicht habe.
Genau, das kann das sein, das kann auch ein paar mehr Sachen sein, das ist auch egal. Sondern gerne zwei Bücher hinlegen, die können auch erstmal 3, 4, 5 Zentimeter hoch sein, vollkommen egal. Oder eben hochhackige Schuhe. Mhm. Das ist eine der wenigen Situationen, wo hochhackige Schuhe tatsächlich mal Sinn machen. So. Und mit denen erstmal anfangen. Und es wird vielen Leuten einfach besser gelingen mit hochhackigen Schuhen oder mit Fersen erhöht. Und das ist gut, weil dann können erstmal Knie und Hüfte und der Rest des Körpers sich an die Position gewöhnen. Und die Sprunggelenke sind oft das Letzte oder was es auch immer ist dann. Und dann kann man nach und nach einfach daran arbeiten, die Fersenerhöhung, naja, weniger hoch zu haben halt. Das macht sehr viel Sinn. Und für jeden, der irgendein Problem damit hat, ist das erstmal der erste Hinweis.
Das ist das Gleiche bei mir tun vorne die, die Schienbeine weh.
Genau, das liegt daran, wenn jemand sagt, mir tun die Schienbeine weh, dann heißt das, dass er oder sie eigentlich nach hinten fällt und mit der Kraft der Schienbeine versuchen muss, nicht umzufallen.
Dagegen zu halten, ja.
Genau. Und wenn man...
Deshalb auch Fersen erhöhen.
Genau, auch Fersen erhöhen, ja.
Okay,
ja.
Gut. Ist das auch was gegen Bandscheibenvorfall? Oder machbar mit Bandscheibenvorfall vielleicht besser?
Ja, genau. Also ist das was gegen? Nee, das macht einen Bandscheibenvorfall nicht besser. Aber da ist wieder die Frage, wovon redest du? Also im Sinne von, redest du von Rückenschmerzen, von denen
ja,
ich annehme,
dass... Ja, das war die Überschrift.
Genau.
Ja.
Und ich nehme an, dass dein Bandscheibenvorfall nichts mit deinen Rückenschmerzen zu tun hat. Und es ist was gegen Rückenschmerzen.
Ja.
Also es ist wahrscheinlich die Position, die am meisten den Rücken entlastet. Weil der Mechanismus, den wir vorher hatten, dieser Coitus Interruptus beim Sitzen, führt dazu, dass die Hüftbeuger im Sitzen Spannung erzeugen. Und wenn man dann aufsteht, knallt es in den unteren Rücken. Die absolute Gegenposition dazu ist die Hocke. Heißt... vielen Menschen tut es wahnsinnig gut im Rücken, schon dabei, aber auch danach. Und insofern ist es etwas, und natürlich ist es so, wenn man überlegt, ein Bandscheibenvorfall kommt sehr häufig auch aus dieser Geschichte. Das heißt, dass man permanent sich ins Hohlkreuz zieht, bis die Bandscheibe eben flutscht. Aber du wirst keinen akuten Bandscheibenvorfall mit einer Hocke heilen. Vielen tut es aber trotzdem extrem gut. Und langfristig wirst du durch die Hocke eine bessere Mechanik, eine bessere Haltung, eine bessere Bewegung erzeugen. Das heißt, du kannst die Folgen eines Bandscheibenvorfalles, nämlich Rückenschmerzen, verbessern, beheben und so. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren.
Nee, wieso? Ist
ja,
super.
Okay, dann
die Frage war beantwortet.
Das ist gut.
Würde ich gern machen, aber mit Knietap nicht möglich. Keine Chance, das Knie so weit zu beugen. Und ja, ich mache täglich Dehnübungen.
Ja. Ja, ist blöd. Es gibt Taps, also Endoprothesen, künstliche Knie, die können das nicht. Das ist eine Riesenkacke.
Also, falls man eine OP unausweichlich vor sich hat, was wir vielleicht sowieso in Frage stellen würden, aber selbst wenn, dann bitte das nachfragen.
Bitte volle Beugung ermöglichen, klar, die Älteren können das nicht. Die Neueren können das eigentlich alle, muss man sagen. Also die sind ja auch nicht doof, die Leute, die sowas bauen. Also das ist scheiße, ganz klar. Aber was man machen kann, ist, wenn du das Knie nicht ganz beugen kannst, dann kannst du dir in die Kniekehle etwas legen, ein relativ dickes Kissen erstmal oder eine gerollte Decke oder sonst irgendwas, ein Widerstand. Und dann kannst du, und das sinnvollerweise auf beiden Seiten, sodass die Knie sozusagen von hinten gleich gestützt werden, dann kannst du die Position abstützen und dann trotzdem eine Hocke versuchen. Die wird dann sehr viel aufrechter sein, du wirst nicht ganz reinkommen, aber du kannst trotzdem das Knie so weit bewegen, wie es eben geht. Und du kannst vor allen Dingen die Hüfte und das Sprunggelenk, also den Benefit für Hüfte und Sprunggelenk, trotzdem haben, ja, auch wenn die, wenn das Knie nicht mitspielt.
Ja, okay.
Das Gleiche gibt es übrigens für die Hüfte
auch. Für die Hüfte, genau. Das habe ich gerade gesucht. Da, ja. Ja, genau.
Ja, mhm. Da ist die gleiche
Logik. Die Frage gab es auch.
Genau. Ja. Da kannst du ja im Wesentlichen das Gleiche machen sozusagen. Das heißt, wenn die Hüfte sich nicht voll beugt, kannst du die kannst du so nah rangehen, wie es irgend geht. Wobei man sagen muss, also die meisten Hüften können das schon, halt nur eben nicht in dem Winkel. Also häufig wird Leuten mit einer neuen Hüfte gesagt, sie dürfen nicht zu weit nach außen gehen.
Was heißt zu weit nach außen?
Also die Knie nach außen drücken sozusagen. Okay. Und wenn man dann aber in die Specs von den Hüften reingeht, dann können die das sehr wohl. Die können halt nur da nicht, das ist egal, viel zu weit. Aber das heißt, wenn man mit einer Totalendoprothese trotzdem versucht, die breite Position hinzukriegen und sich dann ein Kissen in die Hüfte vorne legt, mit Pech auch ins Knie, kann man trotzdem wieder versuchen, den gleichen Effekt hinzukriegen. Also ich habe schon solche und solche gesehen sozusagen, aber also man kann sich in der Hüfte stützen, also das heißt, sich im Prinzip eine Decke vorne in die Hüfte legen und sich möglicherweise dann auch noch was ins Knie legen und man wird eine sehr hohe Fersenerhöhung brauchen, aber dann kann man trotzdem den Effekt produzieren. Da wäre es wahrscheinlich auch wieder gut, die Wandvariante zu machen und zu gucken, in welcher Position an der Wand man sich okay vorkommt.
Okay.
Aber klar, und auch da wieder, je neuer die Hüfte und natürlich auch ein bisschen abhängig davon, wie die OP gelaufen ist und so weiter, die meisten können das.
Okay. Jetzt habe ich eine ganz andere Frage.
Guck mal.
Gibt es eine Form der Steigerung davon? Ich kann since ever problemlos so hocken, bin im unteren Rücken dennoch extrem verkürzt, in Klammern Extensor Hohlkreuz.
Ja, Tänzer sagt es ja im Prinzip schon. Tänzer sind, würde ich sagen, zu Tänzer und Tänzerinnen sind zu 100% hypermobil. Also das sind Menschen, die eine...
Sonst kann ich den Beruf nicht
ausüben. Kannst du
den
Beruf nicht ausüben, ja. Genau. Das ist so genauso wie Yoga-Lehrer zu 100% hypermobil sind und, keine Ahnung, Schwimmer auch.
Lehrerinnen auch.
Wer?
Lehrerinnen auch, habe ich gesagt.
Okay. Faden verloren?
Hypermobil.
Und die... Faden verloren. So, für Hypermobile ist die Hocke kein Problem.
Ja.
Und...
Das bedeutet, ich komme einfach in die
einfach
Position.
Runter.
Fertig.
Ja. Und sehr oft ist der Benefit dann auch recht gering. Und die eigentliche Challenge ist dann nicht, die Beweglichkeit aufzubauen, die den anderen 95% der Bevölkerung fehlt, sondern eben die Stabilität daraus heraufzubauen. Und dann sind wir bei meinem Lieblingsthema, der Kniebeuge. Das heißt also, die Steigerung wäre, aus der Position in Form der Kniebeuge rauszukommen. Heißt, das Runtergehen in die Hocke, das kann man ja sehr passiv machen und sozusagen einfach reinfallen und zack, dann da. Und da wäre es eine sinnvolle Maßnahme zu sagen, okay, ich nehme mir 10 Sekunden Zeit und gehe bis in die aktive Hocke. Das heißt also unten nicht zusammenklappen sozusagen, so wie es eigentlich sein soll, sondern die Knie außen halten, den Rücken gerade halten. Und dann in der Position sozusagen wippen. Da unten gibt es den Bounce, das ist der Reflex, der Sehnenreflex der Kniemuskulatur, in die man reinwippen kann. Und dann aus der Position direkt wieder hochkommen. Und zwar auch langsam hochkommen. Also einmal wippen und dann
nicht
langsam
springen,
hochkommen.
Nicht schnellkräftig.
Genau. Und dann aber bis oben durchkommen und wieder oben versuchen, eine gerade Haltung, eine gute Brace aufzubauen.
Knie durchdrücken,
genau. Und so könnte man versuchen, die Stabilität aufzubauen, und das machen wir auch sehr viel, und das ist auch sehr sinnvoll, wenn du denn hypomobil bist und die Hocke eh für dich kein Problem ist. Und natürlich wäre die nächste Steigerung, schlicht Gewicht aufzuladen und darin dann sehr gut zu werden.
Und die Podcast-Folge von letzter Woche.
Letzte Woche, genau. Das heißt, Mobilität ist bei Hypermobilen natürlich kein Problem. Wobei es oft so ist, dass selbst Hypermobile immer noch die Repositionierung der tiefen Hocke brauchen. So, das heißt, nur weil die Beweglichkeit da ist, ist die Position nicht da. Das heißt, die Hocke hilft trotzdem, auch wenn es easy geht. Aber die Stabilität ist natürlich das größere Thema dann.
Verstehe ich. Okay, alles klar. Super. Dann haben wir tatsächlich eine Podcast-Folge zum Thema Hocke gemacht.
Ach krass.
Wahnsinn, oder?
Ja. Okay, cool. Geil. Okay. Sehr schön.
Hast du nicht geglaubt?
Nee. Nein, ich hoffe, das gefällt euch, dass wir das so nach euren Fragen aufgebaut haben. Ja.
Ja, ganz spannend. Dann haben wir jetzt unsere klassischen zwei Fragen.
Yes.
Sowieso. Muss ich die jetzt nur kurz finden. Und zwar, morgens beim Aufwachen, also hallo liebe Inken und so weiter, ganz süß. Morgens beim Aufwachen habe ich in letzter Zeit öfter Gedanken in meinem Kopf, die mich belasten. Pflegesituation mit meiner Mutter, was liegt im Job an, packe ich alles, wie kann ich das ändern und mit freiem Kopf möglichst unbeschwert in den Tag starten. Achso, hättest du eigentlich vorlesen müssen, ne?
Das geht an dich, ja? Okay.
Genau.
Ja, bitte.
Also, ja, können wir auch beide beantworten, aber ja. Also, ich würde sagen, der erste Gedanke ist, deshalb beide beantworten.
Ja, da kannst du schon ein paar Basics machen, ja klar, auf jeden Fall.
Ja, geil, jetzt habe ich einen Blackout. Nein, Quatsch. Also, wenn du, ich habe zu viele Gedanken gerade in meinem Kopf. Das erste ist, morgens ist für mich so ein Stichwort, weil Pflegesituation der Mutter bedeutet, kann ich mir ungefähr ausrechnen, sozusagen, wie alt die fragende Person ist. Und deshalb würde ich immer sofort sagen, Hormone checken, weil das so ein ganz klassisches Ding ist bei Progesteronmangel zum Beispiel morgens um 4, da startet die, ich habe es vergessen.
Und dann geht Schleifendrehen los und das heißt...
Genau, und dann sucht man sich im Kopf etwas, was zu dem körperlichen Zustand passt. Also ich habe ein Hormondefizit, weil mir fehlt zum Beispiel das Progesteron und dann starte ich in meinem Kopf und muss das Gefühl, was ich habe, matchen. Also mein Kopf sagt mir, wieso liegst du jetzt wach? Wieso kannst du jetzt nicht wieder einschlafen?
Dafür muss es einen Grund geben
und dann fange ich an.
Und dann legst du los.
Genau.
Und dann wirst du was finden, egal was.
Genau.
Und das wird dir auch total plausibel erscheinen.
Ja.
Aber in der Sekunde, wo du möglicherweise die richtige Einstellung der Hormone hast, ist es dann...
Viel besser.
Viel besser. Jetzt nicht, also Pflegesituation, Mutter wird jetzt nicht locker, so, aber...
Genau. Ja, aber besser. Das sind auf jeden Fall, genau, deshalb habe ich eben eine Sekunde gebraucht, das sind zu viele Sachen. Also das ist das Erste, woran ich denke bei morgens, kann natürlich jetzt sein, ich weiß, ich habe ja jetzt keine Uhrzeit, also kann auch sein um 6 oder um 7, kann auch daran liegen. Also auf jeden Fall Hormonstatus checken und zwar nicht beim Gyn, sondern wenn es irgendwie geht in der Endokrinologie. Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite ist, das ist eine richtige Scheißsituation und es gibt keinen Grund, sich dafür fertig zu machen, dass man darüber nachdenkt und sich Sorgen macht. Also der allererste Schritt, wenn wir wissen, dass der Hormonstatus gut ist, wäre zu sagen, okay, das ist eine Situation in meinem Leben, jetzt gerade eine Phase, die richtig scheiße ist. Weil du hattest ja vorher bestimmt auch schon Dinge, über die du dir Sorgen gemacht hast und Stress im Job und keine Ahnung was. Und jetzt kommt eine weitere Situationen hinzu, die ja auch ganz viel mit Ohnmacht und Unwirksamkeit zu tun hat. Also ne, die Mutter ist betreut von jemandem und ich mache mir Sorgen, ob das richtig läuft und was passiert, wenn da jemand krank wird und wo ist das und wie geht es ihr da und so weiter. Also so ein Gefühl von Verantwortung. Da muss man an anderer Stelle nochmal drüber sprechen. Aber dass das ein scheiß Gefühl ist, das anzunehmen und zu sagen, so ist das gerade, ist auf jeden Fall ein erster Schritt. Dann würde ich sagen, den Morgen entschleunigen ist so ein Tipp. Also ruhig, zum Beispiel wenn man um 6 aufwacht, dann nicht im Bett liegen bleiben und Schleifen drehen und sagen, oh Gott, das ist alles so furchtbar, sondern eher aufstehen, auch wenn es nicht eine gewohnte Zeit ist, aufstehen und rausgehen innerhalb der ersten 30 Minuten ins Licht, um dem Körper zu signalisieren, ich bin aufgestanden, weil sich nur dadurch auch reguliert, dass ich eventuell am nächsten Tag eben oder am Abend früher wieder ins Bett gehe. Mhm. Wenn ich liegen bleibe, wenn ich um 6 Uhr wach bin und dann liegen bleibe und die ganze Zeit im Bett liegen bleibe und eben kein Licht kriege und der Körper nicht das Signal kriegt von, ich bin eigentlich wach, dann reguliert sich auch sozusagen mein Schlafbedürfnis nicht am folgenden Tag.
Und es ist einfach nur so trainingsmäßig, ist es so, man wird gut in dem, was man tut. Mhm. Und wenn du jeden Tag 2 Stunden von 6 bis 8 im Bett liegst und Schleifen drehst, dann bist du verdammt gut darin, von 6 bis 8 Schleifen zu drehen. Mhm. Also es ist so, weg da, mach was anderes.
Ja, ja, genau. Und dann also sowas zu sagen wie, die Situation anzunehmen, was ich gerade gesagt habe, das klingt total banal, aber festzustellen und ernst zu nehmen und durchzuholen und zu sagen, es ist jetzt eine scheiß Situation, bedeutet eben auch, dass ich dann erst etwas tun kann. Wenn ich es die ganze Zeit abwerte und sage, nee, das ist jetzt nur so und ich müsste mich mal mehr zusammenreißen, weil dann wäre schon und so und so schlimm ist es ja jetzt auch nicht, weil Kinder in Afrika hungern auch oder keine Ahnung, was man sich dann so für komische Geschichten erzählt, bedeutet auch, dass ich mich selber unwirksam mache, weil ich mir nicht die Bedeutung gebe, dem nicht die Bedeutung gebe, etwas daran zu verändern. Also sich das anzugucken und zu sagen, das ist eine Scheißsituation, bedeutet auch, okay, das ist jetzt im Moment eine Ausnahmesituation, mich daran vielleicht zu gewöhnen oder die Veränderung oder wie auch immer. Und dann zu sagen, und deshalb erlaube ich mir Dinge, die ich mir vielleicht sonst nicht erlaube, nämlich jeden Tag eine halbe Stunde später zur Arbeit zu gehen und zu sagen, es ist gerade eine Situation, in der ich das brauche. Besser das, als weiter durchzupushen und dann in 6 Monaten zu sagen, okay, ich habe die ganze Zeit overpaced, mein Cortisol ist durch die Decke gegangen und ich bin im Burnout. Ja. Also das ist, glaube ich, auch super wichtig. Und gnädig zu dir zu sein und zu sagen, das ist eine sehr traurige Situation und das ist sehr schrecklich. Dir lieb mit dir zu sein und dir Dinge, was Gutes zu tun und zu sagen, okay, das ist jetzt eine Phase. Und vielleicht ist es so, dass ich mich daran gewöhnt habe, ne, Physiologie von Veränderung, habe ich auch schon gesagt, über die Zeit verändert sich so eine Situation, aber jetzt in diesem Moment ist es völlig in Ordnung, das als sehr traurig zu empfinden. Und es ist einfach sehr traurig. Genau. Grundsätzlich kann man natürlich unabhängig davon, wie eine akute Situation ist, immer gucken, wie möchte ich mein Leben gestalten, was sind die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, ne? Dich mit dir selber zu beschäftigen, raus aus dem Bewusstsein, mehr unbewusste Anteile, kann man, weiß ich nicht, endlich richtig Stress machen oder endlich richtig ich oder so, wäre so eine Idee, wie so ein Einstieg dahin, so eine Anleitung zu machen und zu sagen, okay, wie gestalte ich vielleicht mein Leben um, weil so wie es bisher funktioniert hat, fühlt es sich jetzt nicht mehr gut an. Und das kann man dann sozusagen ursächlich nochmal anschauen, aber das ist, for another day. Okay. Gut.
Cool, ich hätte keine Ahnung gehabt, was ich hätte sagen müssen. Schön.
Naja, also ein paar Sachen. Gut, also hier kommt eine lange Frage zum Thema Körpergewichtstraining, aber die war tatsächlich an dem Tag gestellt, bevor der Podcast rausgekommen ist, letzte Woche. Da ging es darum, ich trainiere mit meiner Trainerin, die sagt, am Anfang machen wir erstmal Körpergewicht. Gut, also einfach die Podcast-Folge von letzter Woche hören. Ja. Gab es aber eine zweite Frage. Ich bin noch sehr verunsichert bei dem Thema Proteinpulver mit oder auf keinen Fall mit Süßstoffen.
Ja, also das ist wirklich ein mega großes Thema, weil es unglaublich viele Süßstoffe gibt und da könnte man wahnsinnig nicht tief einsteigen. Das habe ich auch nie gemacht. Und es gibt natürliche Süßstoffe, chemische Süßstoffe und so weiter. Und was die aber halt eben alle gemein haben, ist, dem Körper vorzugaukeln, dass es süß ist und dass jetzt was Süßes kommt. Mhm. Und deswegen ist es schon so, dass immer wieder gesagt wird, der eine oder andere Süßstoff regt gar nicht das Insulin an, macht dies gar nicht so. Und dann ist wieder das Ding von, wie komplex ist denn jetzt der Stoffwechsel? Mhm. Also es gibt so verschiedene Charts, die hole ich manchmal raus, um einmal zu zeigen, das sind so Bilder, da sieht, keine Ahnung, der U-Bahn-Fahrplan von New York, Madrid, London zusammengelegt. Und jede Station ist ein Stoff. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, in dieser oder jener Süßstoff regt diesen oder jenen Stoff nicht an, dann ist es so, warte mal, was die alle machen, ist dem Körper vorzugaukeln, es ist süß. Mhm. und dann passieren ganz viele Dinge. So.
Und das ist ein super komplexes System.
Und das ist ein super komplexes System.
Das ist nicht ein An- und Ausschalter.
Das ist nicht ein Aus, ja, nein, Fettverbrennung, zack, bums, sondern es ist so, woher zur Hölle willst du es wissen? Und so ganz grundsätzlich von der Logik.
Es gibt immer so Studien, ich mache gerade Gänsefüßchen,
ja.
Die sagen, das regt das nicht an.
Genau, dieser und jener Stoff regt zum Beispiel das Insulin nicht an.
Ja.
Ist so, maybe. Mhm. Aber 30 andere Stoffe haben die gleiche Wirkung. Mhm. Und deswegen, wenn es geht, nicht. Mhm. Aber dann, also um es kurz zu machen, wenn du das ohne Süßstoffe hinbekommst, dann ist das sicher besser. Mhm. So, und dann ist aber die nächste Frage, hast du schon mal Eiweiß ohne Süßstoff zu dir genommen?
Ja? Ich glaube, ich nicht.
Ich schon. Und
das ist gar nicht so lecker.
Das ist relativ bitter. So. Und dann ist wieder die Frage, was ist besser?
Ja, und ja, okay, aber es kommt ja auch darauf an, muss ich den Proteinshake in der Insulinpause zu mir nehmen? Also es gibt ja noch eine andere Frage, warum ich einen Proteinshake zu mir nehme.
Genau, richtig.
Also ich komme nicht auf die Kalorien und deshalb mache ich, keine Ahnung, ich habe eine Mahlzeit, dann stelle ich fest, okay, es hat nicht gereicht, aber ich habe jetzt nicht, ich stehe jetzt nicht neben einem Herd, genau, sondern ich bin im Büro, dann kann ich mir einen Insulinshake, ja genau.
Das ist es, ja.
Einen Proteinshake machen, zusätzlich einrühren und sagen, okay, damit ich gut und entspannt über den Nachmittag komme, ohne dass ich einen Fressflash kriege, trinke ich jetzt noch einen Shake, dann habe ich ja gar nicht das Problem mit der Insulinpause.
Ist richtig. Und also das wäre das Insulin-Ding. Das heißt, wenn es geht, wäre wahrscheinlich bei egal welchem Süßstoff, egal was er behauptet, ist besser, es ohne Süßstoff zu nehmen. Und dann ist die zweite Frage mit, ist es besser, also das hättest du gelöst, wenn du das zum Essen nimmst. Aber dann ist auch die Frage, ist der Süßstoff schädlich? Es gibt ganz klar schädliche Süßstoffe. Ja. Und wenn du dann aber sagst, okay, ich trinke den, ist es schlechter, den Süßstoff aufzunehmen, aber dafür das Protein zu haben? Oder ist es besser, das Protein nicht voll zu kriegen, aber dafür keinen Süßstoff zu mir zu nehmen? Wow.
Und?
Ja, und, genau. Keine Ahnung. Also, Protein ist echt wichtig und Süßstoff ist wahrscheinlich nicht so cool. Entscheide selbst.
Super.
So, ich kriege ihn nicht runter ohne Süßstoff. Cool. Ich glaube aber nicht, dass ich große Probleme mit den meisten Süßstoffen habe. Man merkt es ja relativ schnell. Also man kriegt Verdauungsprobleme, man kriegt Hautprobleme, man kriegt allergische Reaktionen, man kriegt Asthma-Sachen, sowas.
Ja, naja, und es ist ja auch, das ist ja auch immer im Exzess, ne?
Genau.
Also wenn ich jetzt sage, ja, ich ernähre mich von Protein-Shakes, dann ist halt auch die Frage, wenn ich sage, ich schaffe es an einem Tag, mein Protein nicht übers Essen zu decken, und deshalb habe ich mittags noch einen Shake getrunken.
Wahrscheinlich ist das
dreimal die Woche, dann genau. Also wir wollen jetzt hier auch, wir wollten nicht einsteigen in das Thema Chiasamen.
Richtig.
Ja. Okay, gut, alles klar. Herrlich. Dann haben wir heute wieder eine lange Folge aufgenommen. Irgendwie haben wir, weiß ich nicht, in letzter Zeit Sabbelflash.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Viel Spaß beim Hocken.
Genau.
Eine schöne Woche.
Tschüss, ihr Lieben.